Wir beschäftigen uns ja gerade mit den Gleichnissen Jesu und haben uns ja das eine oder andere da auch schon angeschaut und darüber nachgedacht. Und heute reden wir über ein, ja, ich weiß gar nicht, ob man so richtig sagen kann, Gleichnis, aber über ein Gleichnis, das eben so ein bisschen anders ist. Wir haben es ja in der Lesung gehört in Matthäus 7. Jesus beschäftigt sich mit dem Hausbau. Und das ist ja wichtig für Häuslebauer, dass sie sich so ein paar Gedanken machen. Und er sagt dann, also der kluge Häuslebauer, das ist der, der sein Haus auf einen Felsen baut. Und der nicht so kluge, der Dumme, baut auf Sand. Und dann erklärt er das auch und sagt, wenn dann so ein Regen kommt, dann wird der, der auf Sand gebaut hat, auf einmal merken, dass das Fundament ihm dann so wegschwimmt. Und der, der auf Fels gebaut hat, wird merken, dass sein Haus sicher steht. Damals wie heute war es schon so, dass Menschen gerne nah am Wasser gebaut waren. Also jetzt nicht persönlich, sondern mit ihrem Häusle. Und wir waren ja unten in Überbach am Bodensee am Urlaub. Und ich weiß gar nicht, wer das dann so erzählt hat, aber derjenige meinte auch, also sobald man irgendwie ein bisschen was vom Wasser sieht, wird es schon teurer, wenn man ein Haus kaufen will. Also der Mensch hat damals wie heute gerne nah am Wasser gebaut, weil er da eine Menge Vorteile rausgezogen hat. Und damals wie heute muss man dann eben darüber nachdenken, ja, wie mache ich das so, dass eben nicht irgendwie ein Unglück passiert. Damals musste man dann auch noch mehr darüber nachdenken, wie denn so die Wasserverläufe sind, wenn es so ein bisschen mehr regnet, also dass man dann nicht sein Haus da stehen hat, wo die Wasser dann langlaufen. Und man musste sich über die Bodenbeschaffenheit auch Gedanken machen und sich damit auseinandersetzen. Und wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren auch das mehr und mehr erlebt, auch bei den Hochwasserkatastrophen, wobei man das nicht so ganz vergleichen kann, dass das auf sehr schnell kommen kann. Auf einmal kommen riesige Wassermassen und die Häuser, die weggespült wurden, das waren jetzt nicht Häuser, die auf Sand gebaut waren, sondern die hatten ja eigentlich ein gutes Fundament, aber die Wassermassen waren so gewaltig, dass sie ja die Häuser dann auch weggespült haben. Damals wie heute denken Menschen, die im Bauen, darüber nach, wie ist das mit einem guten Fundament? Und das ist das, was Jesus hier in diesem Gleichnis dann auch so beschreibt. Hast du ein gutes Fundament aus einem Felsen, dann auf einem Felsen, dann hält dein Haus. Hast du dein Haus auf Sand gebaut? Ja, es ist ja schon sprichwörtlich geworden. Wir sagen das ja immer wieder, wenn Dinge dann auch so schief laufen, dass man da wohl auf Sand gebaut hat. Natürlich. Wenn man sich diese Geschichte anguckt und diese Worte hört, merkt man sehr schnell, naja, Jesus hat hier zum Abschluss nicht nochmal eben so ein paar gute Gedanken für Häuslebauer parat, sondern er beschreibt ja anhand dieses Bildes, könnte man sagen, anhand dieses Gleichnisses, eben das, was menschliche Wirklichkeit eben auch ausmacht. Denn es geht nicht nur eben um das Haus, in dem wir wohnen, sondern wir merken, manchmal kann unser Leben, unsere Existenz, unser Lebenshaus fundamental erschüttert werden. Dann gibt es unterschiedliche Stürme und Wassermassen, die irgendwie so unser Leben förmlich wegzuspülen drohen. Und das ist zum Beispiel immer so, wo wir Krankheit erleben. Also wo wir auf einmal merken, dass wir irgendwie eine Krankheit haben, die eben nicht wie so ein Schnupfen dann nach einer Woche oder 14 Tage wieder vorbei ist, sondern das ist eine Krankheit, die nochmal eine ganz andere Dimension auch mit sich bringt. Und da merken wir, wie unser Lebenshaus auf einmal mächtig wankt und erschüttert wird. Wir merken das zum Beispiel, wenn der Chef uns dann ins Büro ruft und sagt, du hör mal, wir wissen zwar nicht genau, wie wir es schaffen sollen, aber im nächsten Ersten probieren wir es mal ohne dich. Ja, dann wird das Lebenshaus aus erschüttert, wenn auf einmal dann man in Beziehung, man ahnt vielleicht gar nichts davon, der Partner sagt, du, der Möbelwagen da draußen, der ist gekommen, um meine Sachen einzupacken. Es gibt ganz viele Dinge, die uns erschüttern, die das Lebenshaus wirklich fundamental erschüttern. Und dann ist die Frage, was ist denn das, was hält und was trägt? Darüber haben Menschen schon ewige Zeiten nachgedacht. Und der griechische Philosoph Aristoteles hat sich auch damit beschäftigt. Also er war jetzt Philosoph, kein Psychologe, kein Therapeut, aber das spielt manchmal so in, oder geht manchmal so ineinander über. Und er hat über das Leben nachgedacht und hat gesagt, na, es gibt die vergänglichen und es gibt die unvergänglichen Dinge. Die vergänglichen Dinge, das ist all das, was wir hier so sehen, der Mensch, die Tiere, Pflanzen und, das ist vergänglich. Das Unvergängliche war für ihn das, was wir so am Himmel sehen, die Sterne und, das waren so die unvergänglichen Dinge. Aber das eine war dann die Physik und das andere war dann so die Astronomie. Aber darüber hinaus, und das war eben schon ein ganz interessanter Gedanke, gab es für ihn noch das, was er und andere dann Metaphysik genannt haben. Und in seinem 11. Buch der Metaphysik hat er eben darüber nachgedacht und hat da einen Gottesbeweis dann niedergeschrieben. Und er sagt, das Leben des Menschen ist ja, oder das, was lebendig ist, ist ja immer in Bewegung, ist das, was vergänglich ist, ist das, was kommt und was geht. Was erschüttert wird, manchmal eben so sehr, dass eben der Mensch nicht weiterlebt, dass er stirbt. Und das ist so das, was das Menschsein ausmacht. Aber er sagte eben, wenn das Wesen des Vergänglichen eben darin besteht, dass es beweglich und vergänglich ist. Was war denn da der Ursprung? Und er hat dann geschrieben oder hat das dann so beschrieben hat das den unbewegten Beweger genannt oder den ersten Beweger, der alles eben in Bewegung gesetzt hat, aber selber nicht dieser Bewegung unterworfen war. Und das war für ihn, also man hat sich da noch viel mit auseinandergesetzt und ob das wirklich ein Gottesbeweis ist, kann man ja darüber streiten, aber das war für ihn ein Gedanke, der sehr wichtig war, weil er wusste auch damals und heute wissen Menschen, dass wenn mir etwas Halt geben soll, dann darf das, was mir Halt geben soll, ja nicht irgendwie haltlos sein. Wenn das, was mir in meinen Stürmen dann irgendwie ein fester Anker, Hafen, Fels sein soll, dann muss das ja etwas sein, was nicht selber in Bewegung gerät, wenn der Sturm dann vielleicht noch ein bisschen größer wird. Und von daher hat er eben von diesem unbewegten Beweger gesprochen und der Mensch, der auf der Suche ist nach Halt in seinem Leben, der braucht so etwas, was ihm wirklich Halt geben kann, weil das, woran er sich festhält, eben etwas ist, was feststeht. Also wir haben ja da schon noch zwei, dreimal drüber nachgedacht, über diese Auswirkung. Also, dass am Ende die Verhältnisse in dieser Welt abhängig sind von dem Verhalten der Menschen und das Verhalten der Menschen wird bestimmt von ihrer inneren Haltung. Und diese innere Haltung, die macht sich am Ende fest, ob der Mensch einen Halt hat oder ob er keinen Halt hat in seinem Leben. Und Aristoteles hat das, wie gesagt, schon so beschrieben, dass er sagt, naja, der Mensch braucht etwas wirklich Festes, etwas Stabiles, etwas, was standhaft ist, um in diesem Leben dann auch Halt zu bekommen. Darüber denkt Jesus mit den Menschen damals nach. Wir finden das auch noch an anderen Stellen, wo es im Endeffekt um diesen Halt geht. Aber hier an dieser Stelle in der Lesung, die wir gehört haben, geht es genau um diesen Halt, um diesen Fels, um das, was feststeht, auch wenn mein Leben erschüttert wird, wodurch auch immer. Das Interessante ist, diese Verse stehen ja am Ende der Bergpredigt. Und darauf bezieht sich Jesus dann, also mit diesen Versen endet dann auch die Bergpredigt und auf seine Bergpredigt beziehen sich eben diese Verse, die Jesus dann hier spricht. Und jetzt muss man die Bergpredigt eben vor Augen haben. Ja, also Thema Feindesliebe. Großes Thema in der Bergpredigt. Ihr sollt das nicht so machen, wie die anderen das machen, sondern vergebt auch euren Feind. Wenn dich einer nötigt, eine Meile zu gehen, geh zwei. Wenn er den Mantel will, gib ihm auch noch die Hose dazu. Jesus macht in dieser Bergpredigt oder beschreibt in dieser Bergpredigt ganz unterschiedliche Weisen, wie man das Leben gestalten kann. Und wir merken, das ist schon eine große Herausforderung. Ihr seid Salz und Licht dieser Welt, sagt er auch in dieser Bergpredigt. Also die Bergpredigt, das ist schon ein Fund, das hat schon einen Anspruch. Und dann endet die Bergpredigt eben mit diesen Versen. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört, der hat sein Haus auf Fels gebaut. So, Andreas guckt gerade nochmal nach, ob das stimmt. Stimmt's?
Nicht ganz.
Ja, nicht ganz. Denn Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der hat sein Haus auf einen Felsen gebaut. Wer meine Worte hört und tut, der hat sein Haus auf Fels gebaut. Es gibt viele Probleme, die wir als Kirchen haben, auch warum die Leute uns nicht mehr glauben. Ein Punkt ist, dass wir vielleicht auch über Jahrhunderte hinweg geguckt haben, dass wir irgendwie orthodox, also das ist jetzt nicht konfessionell gemeint, aber dass wir im Punkto Orthodoxie dann immer geguckt haben, dass wir auf der richtigen Seite sind, und wir haben uns immer wieder getrennt, weil wir gesagt haben, die machen es nicht so richtig. Und also Orthodoxie ist die rechte Lehre. Orthodoxie heißt, was sagt das Evangelium und wie ist es richtig verstanden? Und wir haben uns über Jahrhunderte darüber unterhalten und geprügelt und getrennt, weil wir gesagt haben, nein, diesen Buchstaben, den musst du anders auslegen, das hat der Herr Jesus anders gemeint. Und dann hat man sich gekloppt und geprügelt und irgendwann konnte man nicht mehr miteinander, weil die Erkenntnis, die man hatte, eben ein bisschen auseinanderging. Und das läuft bis zum heutigen Tage so, auch in unseren Kirchen, auch im Baptismus, dass wenn wir sagen, so, nee, und dann geht es halt auseinander. Aber wenn man diese Verse hier hört von Jesus, dann entdeckt man, es geht nicht um Orthodoxie. Falsch. Es geht nicht nur um die Orthodoxie, sondern es geht um die Orthopraxie. Es geht darum, wie lebe ich das denn richtig dann? Wie setze ich das denn um? Und Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, die so einen großen Anspruch auch hat, sagt er, und wer diese Worte hört und tut, das ist der, der auf einem Feld, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Wenn du diese Worte hörst und tust, dann ist dein Haus im Sicher, auch in den Stürmen des Alltags und des Lebens. Martin Luther hat das so beschrieben. Er hat gesagt, wir müssen den Glauben in das Leben, wir müssen den Glauben in den Alltag hineinholen. Glauben ist eben nicht nur etwas für die besonderen Stunden und, sondern im Alltag unseres Lebens muss sich das ereignen, was wir gehört haben. Und wie ereignet es sich? Indem wir es tun. Na, das ist für uns Protestanten natürlich immer so eine Geschichte, weil wir sagen dann gleich wieder, pass auf, Werkgerechtigkeit. Also kommen wir jetzt nur in den Himmel, wenn wir, was weiß ich, 25, 50, 75% der Bergpredigt umsetzen? Ist das das, was sich dahinter verbirgt? Dann würden wir vieles aus der Bibel wieder rausstreichen, von dem wir, was uns eben auch da begegnet, weil gerettet sind wir allein aus Gnade. Gerettet sind wir allein dadurch, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Gerettet sind wir allein durch das, was wir nachher im Abendmahl wieder miteinander feiern werden. Aber das, was uns in diesem Leben ausmacht und was unser Fundament ist, das entdecken wir nicht nur, wenn wir den ganzen Tag über der Bibel sitzen und überlegen, wie steht es hier, wie steht es da und. Ah, super, kommt in die Bibelstunde, da machen wir das ja immer. Super, wichtig. Aber die entscheidende oder der weitere Punkt ist eben, wer meine Worte hört und tut. Und vor dieser Herausforderung stehen wir natürlich immer wieder, weil wir in, ich sag mal, die Weisheit dieser Welt an vielen Stellen sagen, du bist so bescheuert. Vergeben, Feindesliebe, bist so bescheuert. Friedfertig sein, ist so, passt doch nicht. Und dann kann man mit klugen Worten auch sagen, warum man aufrüsten muss und alles nachvollziehbar. Und ich will auch nichts dagegen sagen, nur eins, mein Herr sieht es anders. Und dann steht man in dieser Spannung, Und diese Spannung, sagt Jesus, soll nicht nur eine Spannung sein, die ihr intellektuell irgendwie mit den Menschen in dieser Welt ausfechtet, sondern diese Spannung, das soll eine Spannung sein, die durch das, was du lebst, jetzt hier von der Bergpredigt her dann entsteht, weil du es anders machst, weil du es nicht nur anders siehst, sondern weil du es auch anders machst. Du redest nicht nur über die Feindesliebe, sondern du liebst deine Feinde auch. Und wichtig nur, eben, dass keiner wieder auf falsche Ideen kommt, das hat nichts mit einem schnelleren Herzschlag zu tun, weil der andere so, es hat nichts mit Romantik zu tun. Das eine ist, die Worte zu hören, darüber nachzudenken. Aber das andere ist am Ende, und das ist das, was Jesus hier sagt, es zu tun. Und der Mann, auch Frauen, also der Mensch, der meine Worte hört und tut, der baut sein Haus nicht auf Sand. Es geht hier gar nicht um das richtige Bekenntnis, also nicht nur. Es geht gar nicht nur darum, dass ich sage, ja, ich bin Christ und der Herr Jesus, der Größte und tralala. Nein, Jesus sagt, auf einem festen Fundament, auf einem Felsen stehst du, wenn du hörst und tust. Ja, die Bergpredigt ist schon eine Herausforderung. Und sie will mit ins Leben hineingeholt werden. Und wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt, dass man sagt, okay, ich habe es ausreichend geschafft, vier gewinnt. Und das ist die falsche Kategorie. Sondern über das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, will er uns etwas mit an die Hand geben. Zum einen, was unserem Leben auf ein gutes Fundament setzt, aber zum anderen eben auch, was in dieser Welt nochmal deutlich macht, was eigentlich das ist, was hält und was trägt. Vor dieser Herausforderung stehen wir natürlich immer wieder. Aber wir merken dann, dass dort, wo wir mit, ich sag mal, dieser Lebensweise, und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir es dann, wenn wir es umsetzen können, super, aber das ist nicht der Maßstab, dass wir es hinterher umgesetzt haben und dann in den Himmel kommen. Aber der Punkt ist eben, wenn wir mit dem, was sehr konfrontativ ist in der Bergpredigt, das ins Leben hineinholen und in dieser Welt leben, werden wir merken, das ist schon etwas, was herausfordert, aber das ist eben auch etwas, was unser Denken, unser Leben dann auch verändern wird. Denn die Konfrontation dieser Bergpredigt in meinem Leben wird meine Wirklichkeit verändern. Und das ist das, was Jesus erlebt hat. Das ist das, was er uns weitergeben will. Er sagt, hol es rein in dein Leben und du wirst merken, wie dich diese Wirklichkeit dann verändert. Wie es dein Alltag, wie dein Leben dann verändert wird. Ja, auch wir Christen, das ist kein Geheimnis, kommen in Situationen hinein, wo unser Leben durchgeschüttelt wird, fundamental erschüttert wird. Ja, das gibt's. Durch Krankheit, durch Stress in der Beziehung, dadurch, dass Beziehungen scheitert und. Ja, auch unser Leben wird fundamental durchgerüttelt. Aber was passiert denn, wenn ich, und da geht es ja auch noch über die Bergpredigt hinaus, wenn ich das nicht nur dann berede, bekenne, sondern auch tue, dann wird sich meine Wirklichkeit verändern. Ja, mein Leben wurde vor 2,5 Wochen auch ein bisschen durchgeschüttelt. Ich bin nachts wach geworden und habe gemerkt, irgendwie, da stimmt was nicht. Und als ich dann rausgefunden habe, es war keine Magenverstimmung, muss mal gucken, und war halt das Herz. Ja, manchmal ist das so, dass unser Leben wirklich durchgerüttelt und durchgeschüttelt wird. Aber ich kann euch nur sagen, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor dem Tod und vor dem Sterben. Der Tag kommt sowieso. Der Tag kommt. Oder glaubt einer von euch, suchst du was Bestimmtes, mein Freund? Na, wir wissen es nicht so genau, aber wir gucken mal. Der Tag kommt. Der Tag kommt, an dem ihr sterben werdet. An dem euer Leben endet. Der kommt. Früher, später, wir wissen es nicht. Ich habe das ja schon öfters erwähnt, ich habe eine große Sehnsucht nach dem Himmel. Und wenn ich gehe hier, bin ich dankbar. Aber meine Frau hat gesagt, du musst erst noch den Keller aufräumen, sonst... Hab keine Angst vor dem Tod. Hab keine Angst vor dem Sterben. Wenn wir aus diesem Leben scheiden, gehen wir hinein in die Wirklichkeit der Liebe, in die Wirklichkeit Jesu, der eben dieses Fundament dann am Ende auch ist. Und von daher müssen wir uns vor dem Tod nicht fürchten. Ich werde ihn lächelnd begrüßen und hoffe, dass ich dann vorher noch Keller aufräumen kann und ein paar andere Sachen machen kann. Aber ich werde ihn lächelnd begrüßen, weil ich weiß, dass dort, wo ich durch den Tod hindurchgehe, werde ich meinen Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das wird allein Herrlichkeit sein. Ich habe es am letzten Sonntag ja schon erwähnt, dass ich sehr dankbar auch für euch war und für Gemeinde und für die vielen guten Worte. Und ich weiß, das auch alles einzuordnen. Nur bitte hört mit einer Geschichte auf. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen in meinem Leben geändert. Nach Ernährung gucken und. Also weil man muss das ja schon auch irgendwie verantwortungsbewusst machen. Aber sagt nicht, ich soll kürzer treten. Ich lasse mir von niemandem meine Leidenschaft für das Evangelium, für meinen Herrn, für seine Gemeinde und für diese Welt nehmen. Sagt mir nicht, ich soll kürzer treten. Denn das ist doch nicht das, worum es geht in diesem Leben, dass ich am Ende nochmal 10 Jahre draufpacke. Worum es geht, ist, dass das, was wir hören vom Evangelium, hören und tun. Und wenn uns das das Leben kostet, dann kostet uns das das Leben. Wir haben es gesungen, alle miteinander. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wir können das ja nochmal durchgehen. Aber das ist wahr. Fürchtet euch nicht vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor dem, der das Leben nehmen kann. Sondern lasst uns miteinander das leben, indem wir darüber nachdenken und es tun, was vom Evangelium herkommt. Und ich werde nicht kürzer treten, weil ich das nicht will und weil ich das nicht kann. Ich will mit diesem Ort, ich will an diesem Ort das leben. Ich würde noch gerne ein paar Beerdigungen machen von euch. Also jetzt nicht falsch verstehen. Aber wenn ihr alle zu meiner Beerdigung kommt, ist das auch gut. Denn das ist das, wozu wir berufen sind in dieser Welt. Sein Wort zu hören und es zu tun. Und die Bergpredigt, ja, ist das schon ein Anspruch. Aber die Bergpredigt will uns einladen zu einem leidenschaftlichen Leben. Dass wir miteinander das ausatmen, was wir eingeatmet haben, denn, und das ist, dass unser Herr freundlich, gnädig und barmherzig ist und dass es sich lohnt, für ihn sein Leben zu geben. Ich will nicht 60, 70, 80 werden, um 60, 70 oder 80 zu werden. Nein, ich will in meinem Leben und mit meinem Leben das dann auch gestalten, was mir in seinem Wort, was mir in der Begegnung mit ihm dann immer wieder neu widerfährt. Und dazu lädt uns dann dieser Text auch ein. Wenn du dein Leben auf ein Fundament, auf einen Felsen bauen willst, dann höre auf seine Worte und tu sie. Und du wirst merken, wie dieses Handeln die Wirklichkeit verändert. Und dann werden wir miteinander immer wieder darüber jubeln, über das, was Gott unter uns tut. Lasst uns miteinander das Leben, was wir gemeinsam gesungen haben, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und heute Nachmittag habt ihr Zeit, darüber nachzudenken, was das ganz persönlich für euch bedeutet. Amen.